Ja, gut, eine neue Episode Fenster zum Hof, heute in einem herrlichen Hinterhof, kann man sagen, in Ehrenfeld, Nähe Leindecker Straße. Bei mir zu Gast Paul Kampfmann. Paul, du musst direkt dein Alter nochmal verraten.
39,
also an der Grenze zum, ja, zum, zur Volljährigkeit. Paul, du bist sozusagen ein bunter Hund, ein langjähriger Ehrenfelder und hast schon vor einigen Jahren das Modelabel Ehrenfeld Apparel, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus,
ja,
gegründet und betreibst es nach wie vor. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Sicht beschreiben, wenn jemand davon nie gehört hat, was hat es mit diesem Modelabel im weitesten Sinne auf sich?
Modelabel sagen, ja, das ist ein Modelabel wahrscheinlich. Ich selber sehe das gar nicht so als Modelabel, weil das halt als kleines Projekt begonnen hat. Jemandem ganz von außerhalb zu erklären, das ist im Prinzip ein kleines T-Shirt-Label, was oftmals berühmte Logos benutzt und die auf Ehrenfeld ummünzt. Ein bisschen ironisch mit dem Hype von Ehrenfeld spielt. Und aber auch eigendesignte Motive hat, die eben mit dem Sujet von Ehrenfeld, sage ich mal, spielen. Also wir haben hier einen Leuchtturm, wir haben hier einen Fernsehturm, wir haben hier Papageien, wir haben hier ein Nachtleben, wir haben viele Dönerläden. Also Ehrenfeld gibt so viel her, um das als Motivfläche zu bearbeiten.
Ist denn die Bandbreite ist so ein bisschen gefächert? Es sind natürlich viele Shirts, Hoodies, teilweise aber eben auch Jutebeutel.
Das ist so ein bisschen aus der Geschichte heraus. Angefangen habe ich tatsächlich damit, für mich und Freunde Jutebeutel zu bedrucken. Und das waren damals, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her, Jutebeutel aus dem Kaufland. Die gab es da, glaube ich, für 1 Euro oder für 50 Cent. Die hatten aber noch kurze Henkel, aber die waren unbedruckt und aus so Naturstoff. Und die habe ich geholt zum Bedrucken und verteilt, verkauft an Freunde. Und dann habe ich mich kurz nachdem das mit dem Siebdruck einigermaßen geklappt hat, aufs Körnerstraßen festgestellt mit einem Wäscheständer. Also es war so ein ganz unprofessioneller Stand und habe aber da gemerkt, dass die Leute das gut finden, dass so Beutel und T-Shirts ankommen. Und die T-Shirts habe ich dann eigentlich auch mehr oder weniger für mich gemacht und für meine Freunde. Und dann war es so, dass ich ganz lange nur T-Shirts und Beutel gemacht hatte, weil ich das selbst gedruckt hatte. Und wenn die Hoodies, wenn dann beim Druck was schiefgegangen ist, dann waren die Kosten quasi zu hoch. Dass es also quasi so aus der Not geboren war, dass es erstmal nur T-Shirts oder Beutel gab, weil das einfach einfacher zu bedrucken war. Aus dem Grund waren oder sind bis jetzt auch noch ganz viele Motive einfarbig und nicht bunt gedruckt, weil das einfach sonst meine Küchentischmöglichkeiten überschritten hätte, sage ich mal. Und mittlerweile aber ist es so, dass ich nicht mehr alles selber drucken kann und deswegen, es gibt mehr Hoodies, es gibt Zipper, es gibt Windjacken, es gibt Baseballmützen, im Winter gibt's Beanies, also die Bandbreite hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall vergrößert.
Das heißt, du hast aber angefangen immer mit Eigendruck, Stichwort Küchenprojekt.
Genau, das war sogar der Tisch, an dem wir hier sitzen. Ah, der alter Holztisch. Zuschauer sieht's nicht, aber alter Holztisch mit ganz vielen Flecken drauf. Und das war tatsächlich so, dass ich das alles bei mir in der Küche bedruckt habe. Und am Anfang habe ich die T-Shirts zum Trocknen sogar noch in den Ofen geschoben, wie eine Pizza bei 200 Grad ein paar Minuten. Dann später einfach an der Luft oder an der Sonne trocknen lassen, dass dann teilweise die Wohnung halt aussah wie eine Druckwerkstatt. Überall lagen Sachen zum Trocknen aus. So fing das an tatsächlich, alles do it yourself.
Hast du auch Pizza und T-Shirt gleichzeitig mit in den Ofen geschoben?
Das habe ich nie probiert,
okay. Gott sei Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz guten Flair gegeben hätte.
Auf jeden Fall.
Du bist ja offensichtlich dann auch Ehrenfelder oder wie kam überhaupt der Bezug zum Fädel dazu? Also das ist ja rein theoretisch auch mit einem anderen Viertel in Köln das Projekt starten können.
Hätte ich auch gemacht, schätze ich, wenn ich jetzt in Nippes oder in Mülheim gewohnt hätte. Es war tatsächlich so, dass ich nach dem Zivildienst vor 120 Jahren nach Köln gezogen bin und dann war Ehrenfeld das Einzige, wo man noch eine Wohnung gefunden hat. Ah, ja. Also wir hatten uns damals, oder ich hatte mir damals Wohnungen angeguckt und alle wollten die Südstadt oder ins Bergische Viertel, das war viel zu teuer und Ehrenfeld war vor der Jahrtausendwende tatsächlich noch so, dass es hier unsanierte WG-Wohnungen gab für ganz kleines Geld, dass es keinen gekümmert hat, dass man jetzt keine Bürgschaft groß braucht oder so. Und es war tatsächlich so, dass einfach man leichter hier noch eine Wohnung gefunden hat, weil niemand herziehen wollte. Und deswegen bin ich jetzt seit 20 Jahren hier und das hätte auch woanders funktionieren können. Es war einfach, weil ich hier gewohnt hatte und weil der Stadtteil an sich halt schon lustig ist.
Und hast dich dann quasi offensichtlich heimisch gefühlt, bist ja schon nicht mehr weggegangen. Ne?
Also ich bin hier geblieben, tatsächlich.
Genau. Was macht Ehrenfeld für dich aus? Also was ist für dich das?
Ehrenfeld ist so ein bisschen vielleicht Köln im Kleinen. Also in Köln ist man überall in 20 Minuten mit dem Fahrrad und in Ehrenfeld quasi hast du auch alles und bist halt in 5 Minuten mit dem Fahrrad da. Also es gibt einen Park, es gibt zum Einkaufen findest du alles, es gibt Clubs. Damals war auch meine Arbeitsstelle, eine Werbeagentur hier in Ehrenfeld. Das ist schon so eine kleine abgeschlossene Welt. Die aber trotzdem, wenn man sich so Sachen wie die Körnerstraße oder so anguckt, so eine gewisse Intimität hat. Also es hat teilweise Lindenstraßen-Flair oder so, wirklich Schädels-Flair, dass man nach ein paar Jahren einfach alle kennt und das ist ein sehr heimeliges Gefühl.
Die gibt ja schon ein paar Leute, die dann irgendwie sagen, wie du es eben auch angedeutet hast, die Situation, also Wohnungsmarkt möglicherweise, andere Dinge haben sich so ein bisschen fast schon hip entwickelt irgendwie in Ehrenfeld. Wie siehst du das? Ist das noch akzeptabel oder geht es über die Grenze hinaus?
Na, den Wandel kann man nicht leugnen. Und ob das jetzt die Einzelhändler sind wie Metzger oder Bäcker, die zumachen, ob das die Clubs sind, wenn man jetzt am Underground vorbeifährt, was platt gemacht worden ist, was eigentlich ganz schlimm aussieht. Wenn man sich die Mieten anguckt, ich habe früher in der Krimstraße gewohnt, da waren überall WGs, jetzt sind da überall Eigentumswohnungen und dickere Autos. Der Wandel, der ist da und da, das ist so und es wird halt jetzt weiter rausgehen, so wie es immer ist, meiner Meinung nach. Nach Bickendorf, nach Mülheim in die anderen Stadtteile, wo es halt eben so wieder ist, wie vor 20 Jahren in Ehrenfeld, wo keiner hin will, vermeintlich, und es noch Wohnraum gibt.
Was ich jetzt interessant finde, dass es trotzdem, trotz dieser Entwicklung, die Körnerstraße hast du angesprochen, tatsächlich ein paar Ecken in Ehrenfeld noch gibt, die noch dieses authentische, kleine, ne, so ein bisschen vielfältige kleine Läden, ein paar Stores, die eben nicht irgendwie mit Ketten zusammenhängen, sich behalten hat, ne? Also sozusagen das
wird. Das ist, weiß nicht, ob das zu weit führt, aber da hatte ich mal einen Bericht, das war in der Süddeutschen oder in der FAZ von einem Architekten, der meinte, dass gern in Ehrenfeld eben die Mieten so stark steigen und schon Gentrifizierung und so weiter und so fort. Aber dass es in Ehrenfeld im Gegensatz zu anderen Städten nicht so große Flächen gibt, die man zusammenkaufen kann und entwickeln kann. Also hier sind halt noch viele Einzelbesitzer und es dauert einfach jahrelang, bis so ein Investor dann ein größeres Grundstück zusammengekauft und in der Ehrenstraße gibt es auch Initiativen dagegen zum Beispiel, dass die Kleinhausbesitzer sich schon so zusammenschließen oder wenn jemand was verkaufen will, dass das dann eher in kleine Hände kommt. Deswegen ist vielleicht Ehrenfeld hat die Chance, so ein bisschen ein Biotop zu überleben, vielleicht. Weil es halt nicht so ist in Berlin, wo man einfach mal 3 Fußballfelder Platz hat, platt machen kann und da einen Stadtteil entwickeln kann.
Jetzt hast du angefangen in der Körnerstraße. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen so.
Das war damals auch von dem Straßenfest, wo ich mit meinem Wäscheständer war und versucht hatte, Beutel zu verkaufen tatsächlich.
Und es auch geklappt hat.
Dabei. Und es auch geklappt hat. Und tatsächlich an der Stelle, das ist wirklich Zufall oder Schicksal, wie man es nimmt, gegenüber war ein Ladenlokal frei. Und da bin ich vorbeigelaufen, da stand eine Bekannte von mir drin mit dem Vermieter. Und die Bekannte wollte das Ladenlokal im Prinzip mieten, wusste aber mit dem Schaufensterraum nichts anzufangen, sondern brauchte nur den hinteren Raum.
Ah.
Und das war dann perfekt. Da habe ich mich gerade
reingesneakt.
Genau, reingesneakt. Und angeboten, mich breitschlagen zu lassen, den vorderen Raum zu übernehmen. Deswegen habe ich in der Körnerstraße bis heute auch kein Lager und einen ganz kleinen Raum, nur, aber es ist eigentlich relativ süß. Und so kam das eigentlich durch Zufall, dass dann die Miete in diesem einen Raum noch relativ günstig war, dass ich gedacht habe, ach, das probierst du mal. Ich dachte, das wird 3 Monate lang gut gehen. Und das ist jetzt schon 8 Jahre her tatsächlich. Es war aber eigentlich Zufall. Ich weiß nicht, ich war nicht auf der Suche nach einem Ladenlokal. Es wäre viel zu abstrakt gewesen. Ich bin da wirklich vorbei. Die Tür stand auf, man hat geschwätzt und so kam das dann.
Aber du hast ja gesagt, du hättest es am Anfang auf dem Körnerstraßenfest so ein bisschen erstmalig versucht und die Entscheidung dann sozusagen in so einem.
Ob das aber überhaupt Sinn macht für andere Leute, was zu bedrucken, sage ich mal. Ob das da überhaupt einen Markt gibt.
Also die Entscheidung für den Store oder den Showroom kam ja dann relativ zügig.
Hast genau,
kam aber. 2 Jahre gewartet?
Nee, das war dann irgendwie so dieser Drive, den ich hatte vom Körnerstraßenfest, genau. Und dann habe ich mich in der Zeit auch gerade selbstständig gemacht, hatte also quasi ein bisschen Zeit.
Okay.
Und es war einfach so ein Risiko. Ich habe damals noch gedacht, ach, wenn das mit dem Laden nicht läuft, dann setze dich rein und benutze es für deine Freelancer-Tätigkeit als Büro.
Okay.
Also das hätte auch anders ausgehen können, definitiv.
Dann lief es aber dann doch, ne?
Dann lief es.
Wie hat sich das geäußert? Sind nach und nach einfach mehr Leute reingeflattert und haben gesagt, hier, ich habe von deinen Shirts gehört, ich habe sie irgendwo gesehen, du wirst möglicherweise auch Also ich meine, übers Internet kann man es natürlich ein bisschen präsenter gestalten. Wie hat sich die Sache entwickelt?
Ich habe da nie wirklich viel Werbung für gemacht, aber es hat sich einmal Mund zu Mund schnell rumgesprochen auf jeden Fall, dass es da irgendwas gibt. Dann am Anfang, das war auffällig, wenn irgendwelche Prominenten das zum Beispiel im Fernsehen hatten, ein T-Shirt an oder sowas, dann haben mir das irgendwelche Freunde zugemailt oder zugeschickt, dann hat das nochmal ein bisschen Wellen gemacht. Und das ist vielleicht auch so das Glück an der ganzen Geschichte, dass es eben organisch gewachsen ist. Also da gab es nie eine große Kampagne am Anfang, sondern es ist so gewachsen, Kunde für Kunde, Kreis für Kreis. Und das erste Mal gemerkt, vielleicht dann beim nächsten Jahr im Straßenfest, dass dann auf einmal die Beutel schon ausverkauft waren. Dann bin ich noch während des Straßenfests zum Kaufland, habe neue Beutel geholt, habe die in meiner Wohnung bedruckt und die original auf der Körnerstraße in der Sonne dann trocknen lassen und weiterverkauft.
Also druckfrisch quasi.
Druckfrisch, genau. Aber das Gefühl so, das ist jetzt der Burner, das, da hatte ich nie so eine Sicherheit, dass das jetzt irgendwie die nächsten 6 Monate weiterhin so geht. Also bin ich immer noch überrascht tatsächlich.
Aber jetzt hast du was gesagt, 8 Jahre läuft es jetzt schon?
Ja.
Und dann vor knapp 2 Jahren hast du dann hier in der Venloer sozusagen nochmal einen weiteren Showroom mit Lageroption
aufgemacht?
Also im hinteren Teil der Venloer, da quasi, wo wir jetzt sitzen.
Genau, weil die ersten Jahre hatte ich halt diesen 3,5 mal 3,5 Raum auf der Körnerstraße, den ich immer noch habe. Und habe aber das ganze Ding, also Website, Online-Shop, Bestellungen etc. von einem Schreibtisch zu Hause ausgemacht. Dann war das irgendwann klar, dass das auch mit den Bestellungen, da muss mehr Platz her. Und dann habe ich mir auf der Venloer Ecke Leindecker gab es noch ein ganz günstiges Bürolager. Und das hatte ich mir mit einem Kollegen zusammengemietet, der ist dann raus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probierst du es hier auch nochmal. Hier hast du das Lager dran, hier hast du eine größere Fläche, hier hast du ein größeres Schaufenster. Hab dann in der Venloer Ecke Leindecker den zweiten Laden aufgemacht. Und den an der Körner gibt es aber immer noch.
Jetzt ist so ein bisschen die, als ich auf dem Weg hier hingefahren bin mit der Bahn, hatte ich so ein bisschen überlegt, je größer es wird oder je bekannter möglicherweise, wenn die Leute Bedarf haben oder jetzt mal von mir ausgesehen, ich bestelle jetzt ein T-Shirt, wenn ich jetzt nicht vorbeigehe, habe ich ja immer ziemlich Bock, dass es auch zeitlich bei mir eintrifft, weil ich irgendwie mich freue und so, da soll das Ding irgendwie schnell da sein. Je größer natürlich dann der Umfang der Bestellung ist, umso härter wird es ja eigentlich auch für dich.
Absolut.
Hast du schon den Fall gehabt, dass du sagst, jetzt wächst mir möglicherweise über den Kopf, also jetzt kommen hier mehr Bestellungen, als ich jetzt irgendwie zügig abfedern kann?
Ich habe den Fall gehabt, dass ich gemerkt habe, dass ich auf einmal ganz viel so Steuer machen muss und Bestellungen angucken muss und eigentlich ja nur lustige T-Shirts mir ausdenken wollte. Und deswegen habe ich jetzt seit einem halben Jahr darin, das könnte man gut festmachen vielleicht, eine Unterstützung im BWL-Bereich und im allgemeinen organisatorischen Bereich, was für mich ein ganz großer Luxus ist, weil ich da einfach Sachen, die nicht so meiner Art entsprechen, wie eben Zahlen, Excel-Tabellen, Papierkram auslagern kann. Und da habe ich das gemerkt auf jeden Fall, dass mir das zu viel wurde. Das könnte man vielleicht daran festmachen. Und habe es da geschafft, aber auch eine Hilfe zu finden tatsächlich, was ganz toll ist. Und habe hier dann ein bisschen mehr Zeit, jetzt merke ich schon im halben Jahr, mich wieder um die kreativen Sachen mehr zu kümmern.
Ist es denn sozusagen mittlerweile dein Hauptberuf? Oder lagert sich, kann man vielleicht mal sagen, du bist ja auch noch Werbetexter.
Genau.
Hast du selbst schon gesagt, sind selbstständig. Dann nach Verkaufslage oder nach Auftragsvolumen, je nachdem, was du mehr oder weniger machst.
Ich habe seit 2 Jahren, das kann man auch fast genau sagen, glaube ich, mache ich weniger Werbung als Freelancer, weil ich eben auch den Gedanken hatte, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Mhm. Wenn das jetzt so ein paar Jahre schon gut ging, dann probierst du mal, was passiert, wenn du dich jetzt darauf konzentrierst. Und das ging dann auch ganz gut. Ich mache im Jahr schon noch vielleicht 4 Wochen Werbung in meinem alten Job quasi.
4 Wochen wäre ja jetzt kein riesiger Invest mehr in die andere Tätigkeit.
Sondern wobei du dann auch wieder als kleines Business so dir überlegen musst, dass du als würdest jetzt 4 Wochen in Urlaub fahren. Und jeder Freelancer oder jeder, der ein kleines Geschäft hat, der hätte auch großen Bammel, dann einfach mal 4 Wochen nicht am Schreibtisch zu sein. Deswegen merke ich schon, ist das dann ein ganz schönes Jonglieren.
Es läuft ja weiter, das vergisst man eigentlich. Ne? Man
genau.
Macht ja nicht den Laden zu, sondern
genau, das heißt also, dass wenn ich dann abends aus irgendeinem Büro komme, dass ich dann im Zweifel nochmal ins andere Büro vom T-Shirt-Laden fahre und da Online-Shop-Sachen packe oder die Website aktualisiere oder sowas. Deswegen auf allzu vielen Hochzeiten kann man wahrscheinlich auch nicht tanzen.
Breite, vielleicht kann man es nochmal so ein bisschen skizzieren. Ich glaube, so dein bekanntestes Werk ist dieses Paris-London-Tokio-Ehrenfeld-Shirt. Also ja. Zumindest kommt es mir am bekanntesten vor, weil ich es am häufigsten sehe. Stimmt das überhaupt oder hast du noch ein paar andere, die so ähnlich so von der Verbreitung her mit aufschließen?
Das ist wahrscheinlich schon der altbekannteste Klassiker. Wir müssen natürlich, ich muss natürlich sagen, fast alle Motive sind Klassiker.
Das ist, also
das ist einfach.
Blöd, dass ich es falsch formuliert habe. Also
genau.
Das ist natürlich.
Das ist dann der Fluch des Erfolgs. Nee, das ist in Sicherheit das bekannteste und es spielt halt auch am offensivsten damit oder spielt am offensivsten mit dieser Ironie. Eben Ehrenfeld vor 8 Jahren, Handyshops, Leerstand, kaputte Häuser. Das war einfach ironisch auch, das in irgendeiner Form mit Paris, London, Tokio zu vergleichen. Mittlerweile eben durch die Gentrifizierung fällt vielleicht manchmal schon der Witz ein bisschen weg.
Oder mittlerweile ist es also ist ähnlich. Also
naja, die Leute, der Bruch ist nach außen nicht mehr ganz so groß vielleicht.
Ja.
War früher ein größerer Bruch. Aber genau, das war halt immer dieses Spiel, Ehrenfeld in einer Reihe zu sehen mit anderen Großstädten. Oder das erste, bevor es Paris, London, Tokio, Ehrenfeld war tatsächlich, sah das Motiv anders aus, da war es Harley, Hackney, Ehrenfeld. Da waren es die 3 Stadtteile.
Ah ja, okay.
Mit Hackney als böser Londoner Stadtteil, ja. Harlem als schlimmer Stadtteil in New York. Und das hat es dann aber auch tatsächlich geändert, dass dann das mit dem Vierklang schöner war und noch ein bisschen größer war, weil Hackney und Harlem waren ein bisschen noch subtiler. Und mit Paris, London, Tokio, Ehrenfeld war dann der Impact ein bisschen größer, war ein bisschen lauter.
Hackney Harlem hat es dann quasi gar nicht an die Öffentlichkeit geschafft.
Es gibt ganz, ganz wenige Leute vom Anfang, die haben Sammler. Noch so T-Shirts und die fragen auch manchmal noch danach, tatsächlich.
Die Sammler, das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt habe ich gesehen, gerade online, Duschvorhang.
Das neueste Produkt.
Das neueste Produkt, der Outcome. Ist das der erste Duschvorhang?
Das ist der erste Duschvorhang.
Ah ja, und du hast eben auch gesagt, weil du spielst ja so ein bisschen mit diesem, diesem Vorurteil der, wie soll man das sagen, der strahlenden Welt Ehrenfeld oder beziehungsweise im Vergleich. Da ist es ja auch, wie heißt der Duschvorhang nochmal? Der ist, der hat auch so ein
Ehrenfeld Yachtclub.
Yachtclub, genau.
Genau.
Yachtclub ist es.
Genau, das könnte man so fast, man hätte das eine Motiv mit Paris, London, Tokio, Ehrenfeld. Da könnte man sagen, was wäre, wenn Ehrenfeld eine Metropole wäre. Dann hätte man viele Motive mit dem Leuchtturm, dem Heliosturm, den wir hier in Ehrenfeld haben. Da würde dann auch das Yachtclub-Motiv dazu passen, dass man sagen würde, was wäre denn, wenn Ehrenfeld am Strand liegen würde. Ja. Es gibt ein Motiv, das spielt mit der New Yorker U-Bahn, das heißt Downtown Ehrenfeld. Das spielt mit dem Gedanken, was wäre, wenn Ehrenfeld ein Stadtteil von Manhattan war oder in Manhattan liegen würde. Und so, genau, so spiele ich dann lustig durch, was wäre, wenn. Und es sind im Prinzip so kleine Parallelwelten.
Wenn du Leute auf der Straße siehst, die das Shirt anhaben?
Ist es immer noch total lustig, ehrlich gesagt. Also,
lustig oder? Ist doch auch schön. Also,
ja, schön, klar, also flashed.
Ja.
Das meine ich mit lustig.
Ja, ja.
Also es passiert tatsächlich, dass wenn vor mir eine Ampel welche am Rad stehen und Turnbeutel anhaben, dass ich dann nochmal ein Handyfoto mache. Und ich bin immer ganz geflasht, wenn ich irgendwo langfahre und das sehe.
Ja, finde ich, ich habe das natürlich nicht, weil ich das T-Shirt nicht rausgebracht habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich ein flashendes, sehr schönes Gefühl ist, was auch immer.
Absolut, weil Stolz, das auch, habe ich so gemerkt, als die Facebook-Follower-Zahl über 200 gestiegen ist damals. Da wurde mir das so klar, das sind jetzt mehr Leute, als du kennst. Das sind mehr Leute, das tragen jetzt keine Leute mehr, weil die dich nett finden oder weil sie dir irgendwie aus Mitleid ein T-Shirt abkaufen, sondern es sind wirklich wildfremde Leute, die das cool finden und dementsprechend ist es dann auch lustig, die Leute im Laden zu treffen, weil das halt ganz unterschiedliche sind. Und das dann in freier Wildbahn zu sehen, ist auf jeden Fall toll.
Ja, ich find's auch gut. Also dazu kommt so dieser Aspekt, hat man bei T-Shirts oft, ich meine T-Shirts oder generell Mode ist natürlich ein krass überlaufender Markt, es gibt auch viele Angebote, auch preislich natürlich, vergleichen die Leute stark. Wie hast du die Auswahl damals getroffen, auch so ein bisschen so Quality? Ich kann mich noch erinnern, dass der Schnitt war jetzt kein Standardschnitt von Fruit of the Loom, sondern war ja auch ein bisschen luftiger, ein bisschen größerer Kragen zum Teil, also einfach irgendwie ein bisschen moderner. Macht dann auch haptisch ein bisschen was her, finde ich, wenn man das Shirt in der Hand hat. War dir das wichtig am Anfang?
Na, es war mir immer wichtig, dass ich selber das Shirt tatsächlich gerne trage. Und deswegen habe ich dann am Anfang verschiedene Hersteller durchprobiert und bin dann bei denen gelandet, wo ich jetzt bin. Das wechselt immer noch, weil je nach Verfügbarkeit oder nach Farblichkeit muss man da auch immer noch sich andere Hersteller suchen. Es ging eigentlich immer auch bei den Hoodies jetzt oder bei den Jacken darum, dass ich das selber gut finde und gerne trage, weil also das Billigste zu nehmen, das wird halt auch nichts bringen, wenn die Kunden nicht wiederkommen würden. Ich habe teilweise so fair hergestellt oder Bio-T-Shirts, das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ach, die Leute stehen auf Bio, das musst du jetzt haben, sondern weil ich die vom Waschverhalten am besten fand tatsächlich, weil ich fand, dass da schöne Farben gab. Also es ist dann wirklich eigentlich so, es muss uns gefallen.
Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, weil die viele größere Unternehmen, die machen dann so Waschtests, die waschen irgendwie 8000 Mal ihren Druck, um zu gucken, ob er dann irgendwie abblättert. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du das am Anfang auch gemacht hast. Nee. Spielt aber doch eine Rolle, dass du jetzt wahrscheinlich gehofft hast, dass der Druck nicht nach dreimal Waschen dann irgendwie abgeht. Hast du dann Feedback von den Leuten oder hast du dann irgendwann gemerkt, passt?
Na, das habe ich zuerst schon selber ausprobiert, dass ich die selber ein paar Mal gewaschen habe und dann auch dem Siebdruck so weit vertraue, dass das bleibt. Was ich jetzt, wenn ich neue Rohling oder T-Shirts probiere, dann gebe ich die gerne mal Freunden aus oder am besten noch Leuten, mit denen ich nicht befreundet bin. Und bitte die dann um Feedback, weil die ich nicht so gut kenne, sind natürlich ehrlicher als meine Kumpels. Ich hatte auch jetzt in all den Jahren mal eine Marge tatsächlich, wo das mit dem Fixieren nicht geklappt hat, wo dann der Druck abging. Die Leute haben dann aber auch alle neues Shirt bekommen und ich glaube, in der Kaffeeboot, der Barista oder der Besitzer, der hat immer noch ein Shirt von den ersten Tagen. Also das und das ist immer noch top in Schuss. Es ist halt T-Shirt-Qualität, die schwankt leider auch mal, weil es Baumwolle ist, ist ein Naturprodukt. Mhm. Aber ich hoffe, dass bisher alle mit den Shirts zufrieden waren.
Wir hatten es vorhin kurz angedeutet, du hast das Projekt jetzt hier in Ehrenfeld hochgezogen. Der Kölner an sich hat ja irgendwie, ja, mag die Stadt und mag natürlich in der Regel auch sein Viertel, wo er wohnt. Von daher ist es irgendwie recht, aus meiner Sicht, ein dankbares Publikum oder eine dankbare Anhängerschaft dafür. Glaubst du, es würde in anderen Städten ähnlich funktionieren?
Habe ich mir auch schon mal überlegt. Ich habe mir natürlich auch schon mal bei meinen Motiven überlegt, so ja, da könntest du jetzt das eigentlich skalieren und überall sonst rausbringen. Es gibt auch immer mal wieder Leute im Internet, die sowas probieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass vielleicht da doch noch so vom Thema Markenbindung her es besser ist, wenn du den Macher vor Ort hast, wenn du ein persönliches Gesicht hast, wenn du eben auch mal sagen kannst, ich brauche ein T-Shirt in 7XL und der kann dir das machen. Das ist schon was anderes als so eine anonyme Maske im Internet, wo du dann eben deine Stadt runterhauen kannst. Köln ist da aber auch sicherlich nochmal speziell, was das Fansein von der eigenen Stadt angeht. Wobei ich da auch sagen muss, das war ja eigentlich immer auch ironisch oder anders gemeint, dass halt eben nie T-Shirt machen wollte mit dem Kölner Dom drauf und Köln ist ein Gefühl oder sowas, sondern das immer auch ein bisschen auf die Schippe nehmen will, weil eben dieses Schnurrbart-Kölsch, sage ich mal, mir auch nicht gefällt. Also das sollte es nie sein.
Idee ist jetzt, oder mit dem Stadtteil irgendwas zu machen, habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, was irgendwie aus anderen Stadtteilen irgendwas in der kreativen Richtung irgendwie stattgefunden hätte, wo ich sagen würde, das könnte man damit vergleichen, dass man irgendwie sagt, in Mülheim gibt es irgendein Label oder in sonst wo. Hast du da irgendwas mitbekommen, dass du sagst, das könnte ganz interessant sein oder einfach nur so, wo die Idee abgekupfert wurde?
Also wo die Idee abgekupfert wurde, da gab es, soweit ich weiß, 3-4 Leute, die dann wirklich teilweise, das ist auch schon Jahre her, meine Facebook-Seite 1:1 abgebaut, nachgebaut hatten und also ganz krass.
Abgebaut aber auch dann noch.
Nee, abgebaut, Gott sei Dank nicht.
Aber also 1:1 heißt nur mit einem anderen Viertel dann.
Genau, die haben dann Paris, London, Tokio, also irgendwas anderes, böse Muckel drunter geschrieben und hatten dann aber auch halt die Homepage von der Gestaltung genauso gemacht und so. Das gibt's immer mal wieder leider.
Interessant, das ist ziemlich simpel dann auch.
Irgendwie. Das ist ziemlich simpel, ja, und du, das sind immer irgendwelche Leute, die was von Skalierung mal gehört haben und denken, sie wären amerikanische Joint-Investment-Leute und könnten das jetzt hochziehen. Und nee, also es hat noch nie geklappt und teilweise haben wir dann Gott sei Dank auch die Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen. Was es an anderen Labeln gibt, an kleinen, die Sachen machen lokal.
Jetzt schaut sich der Paul hier gerade ein bisschen in dem Raum um.
Ja, ob ich was, also es gibt auf jeden Fall in Deutschland andere Labels. Es gibt in Münster Koloss, das ist so ein kleines Do-it-yourself-Label. Die machen aber halt nichts mit Münster, die machen mehr so mit einer Heavy-Metal-Welt.
Naja, ich dachte jetzt eher an Köln bezogen, ob es irgendwie andere fädelmäßig noch irgendwas.
Da gab es mal welche, aber die gibt es, glaube ich, alle tatsächlich nicht mehr. Also es gab mal vor ein paar Jahren Zeitungsartikel und da waren irgendwie Kids aus Nippes und Kids aus der anderen Rheinseite, aber soweit ich das verfolgen konnte, machen die alles immer nur so ein Jährchen. Mhm. Und
der Biss fehlt. Der Biss fehlt. Man muss es durchziehen.
Hier, es gab doch Milieu zum Beispiel in Köln.
Ja.
Die hatten, das war eigentlich
Aufkleber, kenne ich.
Genau,
so ein bisschen, ne?
Genau, Aufkleber, Milieu und ein T-Shirt, glaube ich, mit Haute Couture oder so. Das war eigentlich ganz lustig, aber auch nichts mehr gehört, so wirklich.
Vielleicht pendeln die ähnlich wie du damals zwischen der Überlegung, wie weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, um dieses Projekt zu verfolgen, oder bleibt man seinem Standardberuf dann doch aus Sicherheitsgründen treu?
Das kann gut sein, das kann gut sein. In Köln aber gab es, und das ist, war auch vielleicht eine Inspiration, dass vor 20 Jahren gab es mal etwas, das hieß Fädel.com. Und da habe ich auch mal, das waren Sticker, die konnte man für 50 Pfennig damals noch am Kiosk kaufen. Das waren so College-Schriftzüge, entweder mit Scheel-Sick oder mit Ehrenfeld. Und die hatten so für jeden Stadtteil so einen College-Schriftzug gemacht. Und es gab damals auch T-Shirts. Und das war, also es ist wirklich schon 20 Jahre her, total stylisch und beliebt. Und das waren aber auch mehrere Jungs. Und von denen kam einer vor ein paar Wochen tatsächlich mal in den Laden. Da meinte ich so, Alter, von dir habe ich noch einen Kühlschrank-Sticker bei mir zu Hause. Und der hat halt auch erzählt, das waren halt mehrere Jungs und irgendwie reich geworden ist damit keiner und dann haben sie es sein lassen. Also es gab immer mal wieder auch so Fädelsnummern.
Wer kauft denn deine Produkte? Kannst du das quer durch die Bank sagen?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das sind teilweise die jungen Party-People, die wirklich die Shirts und Jacken zum Feiern anziehen.
Das ist das ideal, weil dann sind ja noch 1000 Fotos drauf und so.
Genau, das sind dann genau die Influencer
genau.
Mit dem Bier in der Hand. Es sind teilweise ganz normale Leute, die für Freunde Geburtstagsgeschenke holen. Das ist immer sehr beliebt. Es sind teilweise Leute, die für Austauschschüler oder Austauschstudenten Geschenke wollen, weil das halt schöner ist, sag ich mal, als vielleicht eine Flasche 4711. Wenn man an Köln denkt.
Finde ich nicht.
Ja, okay. Es ist absolut tatsächlich unterschiedlich. Ja.
Aber schon mehrheitlich Kölner.
Und mehrheitlich Ehrenfelder. Also es ist tatsächlich schon so, dass schon die Leute aus Bickendorf sich vielleicht das ein oder andere Motiv kaufen, aber immer noch sagen, ach, mach doch mal ein Motiv mit Bickendorf. Wir sehen uns gar nicht so als Ehrenfelder.
Ja.
Das ist größtenteils tatsächlich Leute, die was mit Ehrenfeld zu tun haben von der Zielgruppe her, würde ich schon sagen, aber da von jung bis alt relativ gemischt.
Das Feedback von den Leuten, kommen viele Vorschläge, die eben sagen, hier pass auf, wie wär's denn mal mit dem Spruch oder wie wär's denn mal mit dem Motiv?
So viele gar nicht ab und zu. Da muss ich sagen, ich habe natürlich jede Idee schon mal gehabt sozusagen und ist schon bei mir in der Schublade.
Aber also alle theoretischen Ideen sind von vornherein schon,
eigentlich schon
durchgedacht.
Nein, es gibt natürlich immer mal, aber so jetzt so das, was so nahe liegt, das habe ich mir alles schon mal irgendwie angeschaut und überlegt. Aber wenn jemand eine super Idee hat, klar, machen wir guten Kurs. Der Duschvorhang zum Beispiel, der kam aufgrund von einer Kundenanmerkung, dass jemand meinte, mach doch mal einen Ehrenfeld-Apparel-Duschvorhang mit Ehrenfeld-Yachtclub. Und das fand ich so witzig einfach, dass ich mal geguckt habe, geht das eigentlich schon, das ging dann. Das war auf jeden Fall witzig. Kunden wünschen sich auch Farben. Das ist immer ein gutes Kunden, einfach Mittel, marktforschungsmäßig, um zu wissen, was die Leute wollen. Und da wir auch so kleine Auflagen nur machen, ist es auch oft möglich, dann schnell mal eine Farbe zu wechseln.
Naja, okay. Hast du dann die Flexibilität. Aber du hast auch nicht so viele, so von den Motive. Ist jetzt nicht so, dass bei euch irgendwie, oder bei dir in dem Fall, dass man irgendwie 70 Motive im Shop bekommt, sondern es bleibt ja schon noch irgendwo im Rahmen.
Das ist schön, dass du das so empfindest.
Ja.
Weil wir haben mal gezählt, ich glaube, es sind mittlerweile schon über 30 Motive. Und dann fällt es mir ganz schwer zu sagen, was nimmt man denn jetzt mal raus, weil der Platz eben nur begrenzt ist.
Welcher Platz denn? Dein Lagerplatz?
Der Schaufensterplatz. Sagen wir mal, wir wollen das Ganze nicht nur online machen, wo ich ein unendliches Schaufenster hätte, sondern es soll auch einen Ort geben, wo man hingehen kann, sich das angucken kann, wo man Fragen stellen kann. Und das ist dann in der Körnerstraße, in der Fenloher Straße fast schon beides zu klein. Deswegen haben wir da auch überlegt, dass wir jetzt ein bisschen aussortieren. Ein paar Motive kommen dann erst wieder in ein paar Monaten. Auch mal wieder Platz für neue Motive zu schaffen. Wir haben gezählt, es gibt ungefähr so 8 bis 12, wo ich mal sagen würde, Klassiker. Und dann gibt es aber nochmal so 10 saisonale Motive, die öfter mal wechseln tatsächlich.
Ja, das ist doch geil. Dann kannst du direkt diese riesige Lette an die Schaufensterscheibe. Wir schmeißen alles raus und so, dann rennen die Leute die
Buchen. Lagerverkauf, genau.
Jetzt die letzte Chance und so?
Ja, ah, ja, okay. Absolut.
Ja, witzig, okay. Vielleicht letzte Rubrik bei uns, Paul, nennt sich Nimm 3.
Nimm 3, präsentiert von rausgegangen.de.
Geht so ein bisschen darum, dass so jeder so 3 Tipps für Köln aus dem eigenen Erfahrungsschatz preisgibt. Wenn du jetzt schon lange in Ehrenfeld bist, was sind 3 Plätze hier in Ehrenfeld, die du gerne besuchst? Das kann alles sein, Kaffee, Kino, Restaurante.
Was ich empfehlen würde, wäre auf jeden Fall die Kolbhalle. Ich war selber jetzt schon länger nicht mehr da, aber da waren wir früher immer bei ganz tollen Partys und jetzt kriege ich mit, dass die jungen Leute gar nicht wissen teilweise, dass es in der Kolbhalle mal Partys gab.
Ja, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil tatsächlich genau bin ich bei dir früher da eine ganze Menge, auch so in diesem so ein Künstlerkollektiv, ja, in Anführungszeichen, und dann wurde das aber irgendwann dicht gemacht. Weil irgendwie so die Stromkabeln so quasi, ja, sich mit den Bierleitungen mischten und so.
Das, ja, war immer ein bisschen. Das war schön anarchisch immer.
Prekär. Das heißt, es ist jetzt wieder auf in irgendeiner Art und Weise.
Weiß ich nicht, aber ich glaube, an Karneval war ich da mal zu einer kleinen Party. Und wenn es nicht auf ist, sollte man zur Kolbhalle gehen und sich die Kunstwerke da mal anschauen einfach.
Das heißt, man kann durchaus noch
unabhängig
von den Partys. Ja, cool.
Ich glaube, das ist noch auf. Wenn man freundlich guten Tag sagt, darf man da bestimmt rein.
Wir haben hier auch einen Kaffee geschlürft. Ziehst du dir ab und zu einen rein in Ehrenfeld?
Auf jeden Fall. Und da bin ich jetzt gerade näher am Chamon-Café. Große Empfehlung, ganz, ganz toll. Auf der Körnerstraße finde ich aber auch den Fantik ganz toll.
Also schon sollte schon eine frische Bau sein.
Auf jeden Fall. Noch ein Tipp für Ehrenfeld. Ich finde es ganz toll, dass es jetzt hier einen neuen Skatepark gibt. Am Fußballplatz ist der. In Ehrenfeld an der Sobelrather Straße. Da habe ich sogar früher gewohnt und bin immer Skateboard gefahren. Was hätte ich mich gefreut, wenn es da früher schon einen Skatepark gegeben hätte?
Habe ich gar nicht mitbekommen. Ist richtig neu planiert worden so in
Ja, Zeit. Ist richtig. Aufgrund von der Initiative von BMX-Fahrern von Ehrenfeld ist beim Fußballplatz an der Sobelrather Straße ein richtig schöner kleiner Park. Den gibt es seit 2 oder 3 Jahren erst. Wer sich sportlich betätigen will, dem würde ich auf jeden Fall den Skatepark empfehlen.
Damit hätten wir ja schon 3.
Damit hätten wir schon 3. Kolbhalle zum Spazierengehen, Chamon zum Kaffee schlürfen und an der Sobelrather das Taco-Feld heißt das, beim Sportclub West zum Spazierengehen, Skateboard fahren und chillen.
Ich habe jetzt mehrfach den Fall gehabt im Freundeskreis, dass sich Leute mit Longboard, Shortboard, was auch immer so genutzt haben, ordentlich abgelegt haben, Ellenbogenbruch, Fuß gebrochen, Handgelenk. Ab wann muss man aufhören?
Das ist ja die große Frage oder gesellschaftliche Diskussion. Darf man als alter Mensch noch Skateboard fahren oder muss man sogar Skateboard fahren? Soll jeder machen, wie lustig ist.
Ich bin dafür.
Ich auch. Knochenbrechen gehört dazu und man kann ja auch so fahren, defensiv Skateboard fahren, dass man sich keine Knochen mehr bricht. Einfach ein bisschen rumrollen am Spaß, an der Freude. Weil darum geht's.
Gibt's noch zu guter Letzt schon einen Plan für ein neues Shirt oder ein weiteres Projekt, was dir sozusagen bereits im Kopf rumspukt, was aber noch nicht erhältlich ist? Also das Neueste war ja, wir haben ja gesagt, ist jetzt aber auch draußen der Duschvorhang.
Genau, dann hatten wir jetzt so ein Shirt, was so ein bisschen aus wie ein Parfümlogo mit der Venloer Straße. Dann steht da drunter Parfum de la Rue oder L'Heure de la Rue, ich weiß selber gar nicht mehr, der Duft der Straße. Vielleicht gibt es ein T-Shirt für Riel, weil wir manchmal auch für andere Stadtteile lustige Sachen machen.
Ja.
Ich habe ein Motiv mit dem Fernsehturm als Rose. Das wird es jetzt in Kürze neu geben.
Das gab es noch gar nicht?
Das gab es bisher nur als Hoodie. Und da überlegen wir gerade, wie wir das als T-Shirt übersetzen. Weil der Hoodie hatte Ärmelprint und das T-Shirt wird keinen Ärmelprint haben.
Ja, schwierig.
Dann haben wir im Juli das Körnerstraßenfest. Im Juni haben wir einen großen Sale.
Da klingeln alle Glocken.
Mit hinten, vielleicht kennt das jemand auf der Venloer Straße, an der äußeren Kanalstraße, ist 2x im Jahr ein Sale von Billabong, Element, Real Jeans und vielen anderen, da machen wir mit und wir sind bei Le Bloc. Die machen, da sind wir beim Supermarkt, der Supermarkt macht im Rahmen von Le Bloc im belgischen Viertel dieses Jahr auch wieder eine Sause im Parkhaus mit Ständen und Designverkauf und da werden wir uns auch irgendwas Besonderes einfallen lassen.
Also immer so ein bisschen aktionsgebunden teilweise auch.
Auf jeden Fall, weil das es macht auch Spaß, einfach rauszugehen, die Leute zu sehen vor Ort. Mhm. Und man muss ja auch ein bisschen selber pushen und öfter mal was Neues einfallen lassen.
Richtig, 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 richtig. Ja, Paul, dann erstmal vielen Dank für die freie Auskunftschaft hier.
Sehr gerne.
Für die nette Gastfreundschaft hier in deinem, wie soll man sagen, Büro ist es ja im weitesten
Sinne. Ja, das Bürolager.
Bürolager. Vielleicht und kannst du deine Webseite nochmal nennen.
Creative Space. Ehrenfeld-apparel.net. Apparel mit 2p. Ansonsten auf Facebook, Instagram. Oder wo man sich sonst noch digital rumtreiben kann.
Machst du aber alles noch selbst oder mit der Kollegin zusammen?
Die Isabel hilft mir für quasi Backoffice, Orders, Excel-Tabellen, Bücher führen. Und ich mache noch viel zu viel selber. Von der Website bauen bis zu Facebook-Posts, T-Shirts ausdenken, T-Shirt-Motive bauen. Was aber auch natürlich ein Riesenspaß ist.
Aber auch Arbeit.
aber schöne Arbeit. Bisher empfinde ich tatsächlich noch nicht so wirklich als Arbeit, was wahrscheinlich das größte Glück an so einem Projekt ist, dass man viele Stunden kloppt und auch oft vielleicht mal keinen Bock hat. Aber dennoch bisher noch nicht dieses Gefühl war, ah, ich muss jetzt. Es war bisher immer noch, ah, ich kann, ich will, ich darf. Und deswegen habe ich nicht bereut, dieses Projekt quasi weiter zu verfolgen. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre kommen.
Paul, vielen Dank. Danke nochmal.
Ich danke dir, mein Lieber.
Ich find's cool. Ich mag das Projekt sehr. Super Sache. Ich freue mich auf die nächsten
Motive. Ihr könnt das anhören. Cool. Super.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss. Danke.